Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riegel.
Willkommen zu einem Tacheles mit Sven Giegold, finanz- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament und Spitzenkandidat seiner Partei bei den EU-Wahlen Ende Mai. Wir wollen reden über faire Unternehmensbesteuerung und wir wollen reden über Grünanlagen im Sinne von nachhaltigen Finanzanlagen. Herr Giegold, es gibt immer mehr Menschen, die wollen tatsächlich ihr Geld nachhaltig anlegen. Die wollen nicht nur Rendite für ihr Geld, sondern sie wollen möglichst ökologisch, möglichst auch noch sozial investieren. Noch ist das eine Nische, die wächst aber erheblich. Ist das ein nettes Ruhekissen für das Gewissen des Einzelnen oder ein Hebel, um Unternehmensführung, Unternehmenskonzepte grüner zu machen?
Also erstmal ist das natürlich erfreulich, dass so viele Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen nicht nur Bio essen, wir möchten auch, dass mein Geld keinen Schaden in der Welt anrichtet, sondern dem Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft hilft.
Angeblich
und
jeder Zweite sagt das ja. So. 15% tun es wohl bisher in Deutschland auch schon.
Die 15% sind auch schon viel und die 50% sind natürlich eine Herausforderung, auch die Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist auch eine Wachstumschance für die Finanzwirtschaft. Es gibt im Markt allerdings auch einiges Greenwashing, wo grün draufsteht, aber kein Grün drin ist. Und da ist auch der Staat gefragt, dafür zu sorgen, dass dieser junge Markt nicht durch Missbrauch und Betrügereien gefährdet wird.
Da gibt es ja auch Bemühungen, kommen wir gleich noch zu. Womit erklären Sie sich, dass dieser Markt im Moment, er ist zwar noch einstellig, gemessen an dem Gesamtvolumen von Finanzanlagen, aber dass der so wächst? Steckt da auch so ein Element dahinter, wenn ich schon mit meinem Geld im Moment nichts verdiene bei Nullzinsen oder Minuszinsen, dann will ich wenigstens das gute Gefühl haben, dass ich einer guten Sache diene.
Die meisten nachhaltigen Anlagen haben ja höhere Ertragschancen, aber häufig auch Risiken. Allerdings sind die Erträge nicht niedriger, sondern eher höher. Und ich glaube, das Ganze hat auch damit zu tun, viele Menschen machen sich natürlich folgende Gedanken. Der Klimawandel läuft. Wie lange wird Öl und Kohle und Gas noch was wert sein? Ist es nicht klüger, in die nachhaltigen Produkte zu gehen, auch aus einer Sicherheit heraus? Und ich glaube, diese Überlegung ist sehr schlau.
Also rechnen Sie und haben eigentlich keine Mission damit?
Ich glaube, es gibt eben beides. Auf der einen Seite ist es gut fürs Gewissen und daran ist überhaupt nichts unanständig, sondern wir sind Gott sei Dank nicht nur befriedigungsmaximierende Tiere, sondern wir denken über Dinge nach und wünschen uns zumindest möglichst viel Übereinstimmung zwischen unseren Idealen und unserem täglichen Leben. Aber auf der anderen Seite rechnet sich das auch. Und da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, solange man eben nicht nur auf einen Aspekt schaut. Also nicht nur Ökologie, sondern man muss auch auf Menschenrechte und Korruption und ähnliche Faktoren schauen.
So, jetzt haben Sie schon den Aspekt der Nachprüfbarkeit, der echten Nachhaltigkeit angesprochen. Es gibt mittlerweile allein im deutschsprachigen Markt 500 solcher Grünanlagen, 128 Milliarden fließen in diese Geschäfte. Das Problem ist, die Anbieter können bisher noch mehr oder weniger selbst bestimmen, was sie als nachhaltig verkaufen. Bleibt dem Anleger im Grunde nichts anderes übrig, als überall das Kleingedruckte zu lesen und für sich selbst zu entscheiden, wie nachhaltig er oder sie es selber findet?
Zum einen gibt es ja schon erste von der Branche entwickelte Siegel und das ist natürlich besser, als wenn es überhaupt keine Prüfung gibt. Auf der anderen Seite haben wir im Europaparlament auch unter grüner Berichterstatterschaft, wie das heißt. Also das heißt, wir haben das durch das Parlament geführt, die Regeln auf den Weg gebracht, zu definieren, was sind nachhaltige Geldanlagen und was sind sie eben nicht. Und diese Regeln der Klassifizierung, wie das heißt, das ist die juristische Basis, damit irgendwann Europa zum Leitmarkt für echte grüne Finanzanlagen werden kann. Ich glaube, da besteht auch eine Chance für uns drin.
Es gibt einen grundsätzlich unterschiedlichen Ansatz, wie man daran geht. Man kann einmal gucken, wer ist Klassenbester in seiner Branche und wer gehört sozusagen zu einer eigenen Klasse. Und Klassenbester zu sein, also etwas sauberer, etwas nachhaltiger, etwas sozialer zu wirtschaften als andere, kann dann letztendlich auch der Waschmittelhersteller oder im Extremfall der Atomreaktorbetreiber. Dieser Ansatz schließt sich ja eigentlich aus.
Genau, und deshalb haben wir auch mit Nachdruck vertreten und am Ende dann auch erfolgreich durchgesetzt, dass bestimmte Dinge niemals als nachhaltige Geldanlage klassifiziert werden dürfen. Dazu gehört die Atomkraft, dazu gehört auch die fossile Infrastruktur. Denn wenn solche Dinge in Nachhaltigkeitsfonds oder im Nachhaltigkeitsanleihen aufgenommen werden, dann würde das ja den Markt sofort ruinieren. Denn sobald diese Dinge in den Fonds sind, gibt es Skandale und diese Skandale machen dann die große Mehrheit des Marktes, der tatsächlich nachhaltig ist, kaputt. Deshalb glaube ich, ist es sehr gut, wenn der Gesetzgeber hier Grenzen setzt. Man also nicht nur sagt, du musst zu den Besten in deiner Branche gehören, sondern außerdem bestimmte Ausschlusskriterien, die eben sagen, diese Bereiche, die haben in nachhaltigen Finanzanlagen nichts zu suchen.
Man kann kritisieren, dass bestimmte Produktionsweisen, bestimmte Produkte schlechterdings nicht nachhaltig oder grün sein können. Auf der anderen Seite, je nachhaltiger, je grüner selbst noch die übelste, in Anführungsstriche, übelste Branche ist, desto mehr ist doch letztendlich dem Planeten gedient.
Grundsätzlich sehe ich das ganz genauso. Ich bin dagegen, zu breite Branchen auszuschließen. Und zwar deshalb, nehmen wir mal ein Beispiel, die Chemieindustrie. Die Chemieindustrie, so wie sie heute in der großen Mehrheit ist, ist natürlich ökologisch ein Problem. Sie beruht auf fossilen Energieträgern. Wir haben Giftprobleme. Aber wir brauchen die Chemieindustrie als Akteur des Wandels. Und wenn nachhaltige Investments dafür sorgen, dass bewertet wird, welches Unternehmen wie gut sich ökologisch verhält, denn das ist der größte Wirksamkeitshebel der nachhaltigen Finanzanlagen, dass damit entschieden werden kann, in welche Anlagen investiert wird, werden alle Unternehmen sehr vieler Branchen bewertet nach Nachhaltigkeitskriterien. Und diese Bewertung ist ein Druck für die Unternehmen, grüner zu werden. Und wenn wir da große Branchen ausschließen, dann haben wir diesen Druck nicht mehr. Insofern würden wir die Wirksamkeit ökologischer Finanzanlagen schwächen, wenn wir zu restriktiv sind und sagen, am Ende landet nur noch der Biobauernhof in diesen Finanzanlagen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt erste private Gütesiegel für nachhaltige Finanzanlagen. Sie haben auch gesagt, dass es Bemühungen innerhalb der EU gibt, eine Klassifizierung hinzubekommen. Brauchen wir aber nicht letztendlich am Ende des Tages so etwas wie ein europäisches Gütesiegel für nachhaltige Finanzanlagen, damit eben der einzelne Anleger nicht tatsächlich jeden Prospekt von vorne bis hinten durchblättern muss, um sich ein eigenes Bild zu machen?
Das ist genau geplant. Für den verbrauchernahen Bereich ein eigenes Siegel zu schaffen. Und im Moment wird geprüft, wie der Umweltengel, der ja europäisch normiert ist, wie der so umgestaltet werden kann, dass er auch für die Finanzanlagen funktioniert. Da ist halt dann nur wichtig, dass er sich nicht nur auf ökologische Aspekte beziehen kann, sondern wir wollen natürlich nicht ein ökologisches Unternehmen, das zum Beispiel massiv mit Menschenrechtsverletzungen zu tun hat oder Gewerkschaften unterdrückt, dass so ein Unternehmen gelistet werden kann.
Aber das, was jetzt vom Parlament zumindest, die EU-Länder müssen noch zustimmen, vom EU-Parlament beschlossen worden ist, schließt ja gerade soziale Standards aus.
Wir wollten, genau wie die Sozialdemokraten, auch soziale Standards mit verankern und der EU-Kommission den Auftrag geben, auch für die sozialen Standards eine richtige Klassifizierung zu entwickeln. Das haben wir leider nicht bekommen, weil Liberale und Christdemokraten das nicht wollten. Aber sollen schon Grundstandards eingehalten werden. Also zum Beispiel die ILO-Kernarbeitsnormen, also der Internationalen Arbeitsorganisation, die sollen sehr wohl beachtet werden. Das ist natürlich nur ein Minimalstandard an sozialen Rechten. Zum Beispiel gehört da nicht dazu, dass man auch einen Lohn bekommt, von dem man leben kann, was ja auch ein wichtiges soziales Grundrecht ist am Arbeitsplatz.
Es gibt vom Lande Polen den ersten, glaube ich, aber zumindest einen der ersten grünen Staatsfonds, die aufgelegt wurden, wo also mit Staatsanleihen klimaschützende Projekte finanziert werden sollen. Gleichzeitig ist es derselbe Staat, von der Regierungsführung mal ganz abgesehen, aber es ist derselbe Staat, der großflächig Rodungen anordnet, die auch vom Europäischen Gerichtshof schon beanstandet worden sind, was also alles andere als klimaschonend ist. Würde der polnische grüne Staatsfonds so ein Label bekommen können?
Ganz klar, das ist kein Thema von Schwarz und Weiß. Man muss Definitionen machen und da wird es immer Fälle geben, wo man sich die Haare rauft. Wie soll ich das einschätzen? Jetzt kann man sagen, weil das so schwierig ist, machen wir am besten gar keine grünen Finanzanlagen. Oder ich überlaube eine gewisse Unschärfe und sage, so, ich versuche, so gut ich kann, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und dann habe ich Grenzfälle und mit denen raufe ich mir die Haare. Ich finde, meine Aufgabe ist nicht, jetzt über dieses konkrete Produkt den Stab zu brechen, wenn ein EU-Staat tatsächlich nachhaltige Investitionen finanzieren will und er macht das über so eine Anleihe, würde ich erstmal sagen, grundsätzlich ja. Ich fände es, glaube ich, überzogen zu sagen, Polen darf eine solche Anleihe nicht mehr ausgeben. Ich finde, es ist auch bei Einzelunternehmen nicht die Aufgabe von mir als Abgeordneten, über Einzelunternehmen da den Stab zu brechen.
Ist vielleicht möglicherweise sogar einer der wichtigsten Aspekte dessen, was das EU-Parlament in dem Zusammenhang jetzt verabschiedet hat vor ein paar Wochen, dass Berater aus der Finanzbranche darauf hinweisen müssen, also dass sie sagen müssen, dieser Fonds arbeitet nicht nachhaltig. Und dieser Fonds ist da und dort grün, grün angestrichen, also dieses Beratungselement.
Ich glaube, das Wichtigste an diesem Aspekt ist, dass Beraterinnen und Berater und vor allem auch Vermögensverwalter, die also im Auftrag von vermögenden Privatpersonen Vermögensanlageentscheidungen treffen, dass die fragen müssen, wie nachhaltig halten Sie es denn, Frau Riedel? Und Sie dann eine Aussage treffen und dann Sie verpflichtet sind, als Vermögensverwalter das zu berücksichtigen. Und das ist ein enormer Hebel. Also, dass jeder im Beratungsgespräch und jede verpflichtet wird, sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
Gehört in solche Beratungsgespräche auch mit hinein, dass letztendlich an jeder Stelle darüber diskutiert wird, darauf verwiesen wird, welche Klimarisiken die unternehmerische Aktivität eines Unternehmens mit sich bringt, beziehungsweise welche Risiken für das Unternehmen durch den Klimawandel bestehen?
Ich glaube, das ist eine der ganz großen Fragen, auf die hingewiesen werden muss. Schon heute müssten eigentlich viele Vermögensverwalter konsequent aus diesen Anlagen mit hohen Klimarisiken aussteigen. Immer mehr Kommunen und Banken machen das ja und Versicherer. Übrigens sind Banken und Versicherer in Deutschland häufig weiter beim Kohleausstieg als die Große Koalition. Der Zug ist am Rollen, aber mich wundert immer noch, wie viele diese Risiken immer noch in den Büchern halten. Wenn die Nachrichtenlage irgendwann richtig katastrophal wird beim Klimawandel, dann wird das Divestment ja kommen. Aber schockartig. Und wenn das schockartig kommt, dann droht uns eine neue internationale Finanzkrise. Das ist der Grund, warum ja zum Beispiel auch die internationalen Zentralbanken einen eigenen Zusammenschluss gegründet haben zur Begrünung des Finanzsystems und der Zentralbanken, weil die auch Sorge haben um die Stabilität des Weltfinanzsystems.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles heute mit dem grünen Europaabgeordneten und Finanzexperten Sven Giegold. Wenn etwas, Herr Giegold, die Menschen vor den Europawahlen vielleicht ähnlich stark umtreibt wie das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Klimaschutz, dann ist es das Thema Gerechtigkeit, hat viele Facetten, faire Lastenteilung und da geht es nicht zuletzt auch um eine faire Unternehmensbesteuerung. Immer wieder kommt deshalb in diesem Zusammenhang die Forderung danach, dass es einheitliche Unternehmenssteuern in der EU geben müsste, um Steuerdumping im Wettbewerb der Standorte untereinander vorzubeugen. Das mag nachvollziehbar sein von einem eher gefühlsmäßigen Ansatz der Fairness, aber macht das auch ökonomisch Sinn?
Also ökonomisch macht auf jeden Fall Sinn, dass wir gemeinsame Regeln haben, wo welche Gewinne zu besteuern sind. Heute ist ja die Realität, die Gewinne werden meinetwegen in Frankreich oder Deutschland erwirtschaftet und dann in Luxemburg und Irland versteuert. Das ist ungerecht und ist auch ineffizient, weil eben die Gewinne damit an Orten versteuert werden, wo sie gar nicht erbracht wurden und Investitionen in kleinen Steueroasen stattfinden, nur aus steuerlichen Gründen, nicht aus ökonomischer Effizienz. Eine andere Sache ist, ob wir überall in Europa den gleichen Steuersatz haben sollen.
Und da sagen Sie nein.
Und da sage ich auch nein. Wir brauchen Mindeststeuersätze. Aber natürlich sollte der Körperschaftssteuersatz auf Unternehmensgewinne in Rumänien niedriger sein als in Deutschland oder Frankreich, weil auch die öffentlichen Güter, die der rumänische Staat bieten kann, ausgebildete Arbeitskräfte, öffentliche Sicherheit, Infrastruktur, nicht genauso entwickelt sind wie in anderen Staaten. Gleiche Regeln ja, gleiche Sätze, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, aber jetzt ist es noch zu früh.
Es ist ja ein Problem, dass es nominal sehr, sehr viel höhere Sätze für Großunternehmen beispielsweise gibt, als sie dann in der Tat bezahlen. Extrem groß ist der Unterschied in Luxemburg. 29% sollten sie zahlen, 2% allerhöchstens zahlen sie. Auch in Deutschland 30% sollten sie zahlen, 20% zahlen sie.
Also zum einen diese Studie, auf die Sie sich beziehen, die haben wir veröffentlicht und die hat viele methodische Probleme, weil wir bisher keine Transparenz haben für alle Unternehmen, wo sie eigentlich wie viele Steuern bezahlen, wie viel Gewinne machen. Diese Transparenz will das Europaparlament öffentlich, damit alle Bürgerinnen und Bürger, Journalisten und so weiter sich da Eindruck verschaffen können.
Und von Deutschland abgelehnt. Und die EU-Länder wollen nicht nur Deutschland, auch andere wollen das auf gar keinen Fall. Die scheuen das wie der Teufel das Weihwasser.
Alle großen EU-Länder wollen das, außer Deutschland. Großbritannien ist dafür, Frankreich, Spanien, Italien, Polen. Alle sind dafür, nur Deutschland ist dagegen, zusammen mit einigen Steueroasen. Und leider haben diese Steueroasen plus Deutschland...
Innereuropäischen. Niederlande, Belgien, Luxemburg.
Ja, die Niederlande sind sogar dafür. In diesem Falle sind es Irland, Österreich, Luxemburg, Malta und einige europaskeptische Länder in Osteuropa. Und das ist die Koalition der Blockade. Wenn Deutschland, die große Koalition, ihre Meinung ändern würde, hätten wir eine Mehrheit im Europaparlament und bei den Mitgliedstaaten für diese Steuertransparenz. Und das würde wahrscheinlich am einfachsten durchzusetzen sein. Denn was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben ganz viele extreme Steuergestaltungsmodelle beendet. Und die Branche hat darauf reagiert und die neuen Schlupflöcher ausgesucht. Das heißt, meine Befürchtung ist, wenn es die aktuelleren Daten gibt, wird sich nicht so viel verbessert haben, weil es neue Umgehungswege gibt. Und dagegen hilft nur einerseits Transparenz, das kann man leicht machen, und die volle Harmonisierung der Regeln, in welchem Land welche Gewinne zu versteuern sind. Am besten durch eine Formel, in der man praktisch nicht mehr in einem Großkonzern zwischen 1000 Tochterfirmen Verrechnungspreise definiert, um festzulegen, wo wie viele Gewinne erwirtschaftet wurden, sondern wo man nach einfachen Faktoren, Umsatz, Beschäftigung und so etwas, dann berechnet, in welchem Land ist wie viel vom Kuchen zu versteuern.
Jetzt traut man das dem EU-Parlament auch in einer neuen Besetzung nach den Europawahlen sogar zu, dass sich dafür Mehrheiten finden. Jedoch auf der Ebene der EU-Länder gilt in Steuerfragen das Einstimmigkeitsprinzip. Das müsste einstimmig abgeschafft werden. Also wird es wohl bei den guten Vorschlägen bleiben.
Gott sei Dank haben wir ja in den letzten 5 Jahren mehr für Steuergerechtigkeit in Europa erreicht als in den 20 Jahren davor. Trotz der Einstimmigkeit. Und das lag daran, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie es scheint. Natürlich wäre es richtig, dass das Einstimmigkeitsprinzip in Steuerfragen fällt. Dass, wenn da aber einige Steueroasen absehbarerweise nicht mitmachen wollen, dann kann auch eine Gruppe von Staaten vorangehen und sagen, unter uns schaffen wir das Einstimmigkeitsprinzip ab. Wir haben das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit. Das Gleiche gilt bei einer gemeinsamen Unternehmensbesteuerung. Wenn man die Regeln vereinheitlicht, dann ist es nicht real, dass Irland, Tschechien, Polen, Luxemburg, dass sie da mitmachen werden. Aber wenn Deutschland, Frankreich, Italien sagen, wir gehen jetzt voran, dann setzt das die kleinen Staaten enorm unter Druck, da doch mitzumachen. Und diesen Weg zur verstärkten Zusammenarbeit, den müssen wir beschreiten, um das Einstimmigkeitsprinzip auszutricksen.
Analog zu dem, was jetzt mit der Digitalsteuer passiert, also dass man Digitalunternehmen besteuern will, das ist jetzt auf europäischer Ebene erstmal auf Eis. Ja. Da wird es auf internationaler Ebene vorangetrieben. Frankreich wird diese Digitalsteuer von 3% einführen, Italien hat ähnliche Pläne, Spanien, Österreich. Sind das die Vorreiter und die anderen ziehen nach? Oder geht man da einen Weg, der letztendlich kontraproduktiv ist, weil man es europäisch und vielleicht sogar noch eine Nummer größer als europäisch, nämlich international braucht?
Ja, natürlich wäre eine internationale Lösung am besten. Nur, wer glaubt, dass man sich mit Donald Trump auf eine internationale Digitalbesteuerung einigen kann, irrt sich. Das ist schon unter Obama nicht gelungen. Die Debatte ist ja nicht neu. Das ist jetzt faktisch blockiert. Ich glaube nicht an eine OECD-Lösung.
Aber Sekunde, Einspruch. Die USA haben zumindest signalisiert, dass sie bereit werden, eine globale Mindeststeuer ohne die Unterscheidung zwischen digitalen und nicht digitalen Konzernen zu haben. Und das könnte doch eine Lösung sein.
Also, ich bin skeptisch. Das widerspricht jeder Erfahrung mit der jetzigen Administration leider, weil das wäre ja ein starker Souveränitätseingriff, denn viele Staaten, auch die USA, stellen faktisch bestimmte Einkommensarten steuerfrei. Amazon hat gerade wieder ein Jahr hohe Gewinne gemacht und auch in den USA keine Steuern bezahlt. Ich kann nur sagen, ich bin sehr skeptisch, dass diese Administration zum Multilateralismus bereit ist und wenn, dann nur, weil eben in anderen Weltregionen die Ungerechtigkeit nicht mehr länger akzeptiert wird. Und deshalb ist es so falsch, dass die Bundesregierung die Digitalsteuer gegen Frankreich im Rat der EU blockiert hat und jetzt stattdessen wir den digitalen Binnenmarkt mit lauter Einzellösungen fragmentieren.
Ja, aber Deutschland hat es ja deshalb, Finanzminister Scholz, blockiert, weil er glaubt, dass die bessere Lösung die ist, die man auf internationaler Ebene erreichen kann. Und da gibt es ja gerade 128 Staaten, das ist eine Menge, die sich zusammengetan haben, um zu gucken, ob sie nicht auf internationaler Ebene eine Lösung finden.
Also wir versuchen das ja, wie gesagt, schon seit 4 Jahren und es gelingt nicht. Das ist der Grund, warum Frankreich, die sind ja auch nicht doof und nur Europa versessen, die hätten auch gern eine globale Lösung, warum Frankreich und andere Staaten sagen, wir gehen jetzt voran. Das hätten wir mit Deutschland auch europäisch durchsetzen können und die Große Koalition hat es blockiert. Die internationalen Verhandlungen kann man ja parallel vorantreiben. Die Realität ist, wir haben jetzt lauter nationale Steuern und da werden sich sicher auch noch weitere Staaten anschließen. Und das Ergebnis ist, der digitale Binnenmarkt wird fragmentiert. Wenn ein kleines Unternehmen international verkaufen will, muss es in jedem Land jetzt eigene Digitalsteuern berechnen. Das ist für digitale Startups ein enormes Hemmnis. Und was wir viel mehr brauchen würden, ist ein großer digitaler Binnenmarkt, damit eben auch unsere jungen Digitalunternehmen mal irgendwann zu Global Playern heranwachsen können. Also wir schneiden uns ins eigene Fleisch und ich sage nur Danke für nichts, Herr Scholz.
Wir diskutieren es ja auch ein bisschen unter dem Aspekt Gerechtigkeit und natürlich widerstrebt das jedem, der weiß, dass da die digitalen Konzerne Milliardenumsätze in der EU machen und minimale Steuern zahlen, wenn überhaupt welche. Aber wäre nicht eine solche globale Mindeststeuer vorbehaltlich der Tatsache, dass es wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern wird, sie umzusetzen. Aber ein richtiger Ansatz. Und wir würden nämlich auch das Problem der Steueroasen, und jetzt meine ich nicht die innerhalb der EU, sondern die berühmten karibischen, Panama ein Stichwort, dieses Problem würden wir damit auch fassen, denn es würde sich einfach nicht mehr in dem Maße lohnen, Gewinne auf irgendwelche kleinen Inseln
absolut
zu schieben.
Absolut. Also wir brauchen effektive Mindeststeuersätze, muss man dazu sagen, nicht nur nominale. Je größer der Einzugsbereich solcher effektiven Mindeststeuersätze, desto besser. Insofern, ich begrüße, wenn die OECD da Fortschritte macht. Ich kann bloß nicht glauben, dass in dem Klima gegen den Multilateralismus das die nächsten Schritte sind. Die Hoffnung, dass wir das in der gesamten G20 hinbekommen, das ist mutig. Ich freue mich, dass der Deutschlandfunk so utopiefähig ist.
Wir träumen gemeinsam.
Absolut.
Ganz handfest wird ja mittlerweile vorgegangen gegen die genannten Steueroasen. Es gibt schwarze Listen von Ländern, die nicht bereit sind, sich den steuerlichen Mindeststandards der EU anzupassen. Dann gibt es graue Listen, wo diejenigen Länder drauf landen, die es zwar angekündigt haben, es zu tun, aber noch nicht umgesetzt haben. Jetzt fordert der Grüne Sven Giegold, dass es innerhalb der EU eine europäische Geldwäschebehörde geben sollte und eine europäische Finanzpolizei. Mein Gott, brauchen wir wirklich neue Behörden?
Ich glaube ja. Die organisierte Kriminalität, und das hat die Arbeit in unseren Sonderausschüssen der letzten Jahre gezeigt, die ist grenzüberschreitend organisiert. Und wir haben eine nationale Polizei, die ist nur in Ausnahmefällen europäisch bei Europol organisiert. Die kann überhaupt nicht auf dieser Ebene operieren. Wir haben das bei Cum-Ex gesehen, bei dem größten Steuerraub in Europa in der Geschichte. Das war eine grenzüberschreitend operierende Finanzbande. Natürlich brauchen wir dafür auch eine europäisch operierende Polizei. Und was die Geldwäsche angeht, ist das übrigens ein Vorschlag, den die Europäische Zentralbank in die Diskussion gebracht hat, weil die gesehen haben, dass bei etlichen Banken, die sie beaufsichtigen, die nationalen Geldwäscheaufsichtsbehörden nicht funktionieren. Zuletzt in Dänemark, in Estland, aber auch in Malta, in Zypern. Und das sind alles Mitgliedsländer der Eurozone und die gefährden den Ruf unserer Gemeinschaftswährung. Gerade die Grünen sind ja nicht verdächtig, ständig neue Sicherheitsbehörden zu fordern, sondern das tun wir, weil die reale Problemlage europäisch und weltweit ist. Und dann brauchen wir auch international schlagfähige Institutionen.
Ja, unterstellen Sie den nationalen Steuerbehörden, dass die nicht besser wollen oder dass sie schlicht nicht besser können? Und müsste es dann nicht eher um die Forderung gehen, sie ausreichendem und qualifizierten Personal auszustatten? Denn wir hatten in dieser Woche einen Zwischenstand der hessischen Landesbehörden, die federführend sind bei der Auswertung der Panama-Papiere. Und da war einfach noch mal ganz klar die Ansage, wir haben nicht genug Mann und Maus, um diesen Riesenwust an Informationen, der auf dem Markt ist, verarbeiten zu können.
Also erstmal finde ich, dass das Bessere nicht der Feind des Guten sein sollte. Das sind zwei verschiedene Vorschläge. Natürlich brauchen wir weiter effektive nationale Behörden. Da brauchen wir mehr Personal. Wir brauchen da auch deutlich effizienter organisierte Behörden mit besseren IT-Infrastrukturen und so weiter. Alles richtig. Aber das löst eben nicht das Problem grenzüberschreitender Kriminalität. Stellen Sie sich mal eine USA vor, die kein FBI hätte. Wenn in Europa eine kriminelle Finanzbande wie bei Cum-Ex erkennt, die Deutschen haben das Schlupfloch zugemacht und dann, wie investigative Journalisten jetzt gezeigt haben, dann einfach ins nächste Mitgliedsland plündern ziehen und die Behörden in Deutschland vergessen haben, weil es auch nicht ihre Hauptaufgabe ist, ihren europäischen Nachbarn zu informieren oder die europäischen Nachbarn diese Warnhinweise nicht vollständig ernst genommen haben, dann zeigt das doch, dass wir europäische Institutionen brauchen. Und ich freue mich auch, dass diese Forderung inzwischen auch von den Christdemokraten geteilt wird und bin daher auch guter Hoffnung, dass wir diese Sache auf den Weg setzen werden mit der neuen EU-Kommission.
Herr Giegold, dieses ist ein Interview mit einem Europaparlamentarier, das fast ohne das Stichwort Brexit auskommt. Fast. Ich würde zum Schluss ganz gern von Ihnen noch einen Satz dazu haben. Sie sind jemand, der argumentiert hat, dass es gut ist, dass der Brexit jetzt nochmal aufgeschoben wurde. Bis Oktober könnte vorher kommen, sollte sich das britische Parlament wieder erwarten, doch noch für den Austrittsvertrag erwärmen können. Sonst müssten die Briten mitwählen. Sie finden das gut, weil Sie sagen, es erhöht die Chancen, dass die Briten doch noch in der Europäischen Union bleiben. Kann man das eigentlich nach all dem noch wollen? Ist es denkbar, nach diesem jahrelangen Gezerre, dass da eine Partnerschaft erhalten bleibt oder wieder entsteht in diesem europäischen Club auf Augenhöhe und konstruktiv?
Zum einen, ich habe in Großbritannien studiert. Ich fühle mich mit dem Land dort und den Leuten tief verbunden. In Großbritannien gab es immer eine ambivalente Haltung zu Europa.
Ja, aber die ist doch jetzt eher schlimmer geworden.
Und da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe noch nie, auch nur ansatzweise, so viele europäische Fahnen gesehen wie auf der großen Anti-Brexit-Demo in London vor einigen Wochen. Es gibt eine wachsende, gerade auch junge Generation, die fühlen sich als Europäerinnen und Europäer und die in der Mehrheit älteren, grummeligen Brexit-Befürworter sind die alte Generation.
Und trotzdem weiß man, dass ein neues Referendum ähnlich knapp ausgehen würde, vielleicht mit umgekehrten Vorzeichen, aber es würde doch diese Gesellschaft nicht zu einer insgesamt überzeugteren EU-Mitgliedschaft führen.
Wenn wir das zum Kriterium machen, dass überall die gesamte Gesellschaft hinter der europäischen Einigung stehen sollte, dann wird es aber ziemlich einsam in Europa. Es muss einem klar sein, was dieser Brexit bedeutet. Ökonomisch ist das äquivalent, als wenn wir die 19 kleineren Mitgliedsländer komplett verlieren. 19 von 28, das ist das ökonomische Gewicht Großbritanniens. Und gerade wir Deutschen haben ein politisch und wirtschaftliches Interesse, dass die Briten bleiben. Und die sind mit manipulativen Mitteln in dieses knappe Abstimmungsergebnis geredet worden. Und ich finde, die Briten haben ein Recht darauf, von uns die Chance zu bekommen, eine Entscheidung auf der Basis realer Fakten jetzt nochmal zu treffen. Und bei allem Trotzgefühlen, die ich da auch habe, so nach dem Motto, jetzt reicht's mal, der Verstand sagt, die Chance haben sie verdient.
Vielen Dank, Herr Giegold, fürs Gespräch.
Gerne.
Das war Tacheles mit dem finanz- und wirtschaftspolitischen Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament, Sven Giegold, Spitzenkandidat seiner Partei bei den EU-Wahlen Ende Mai.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht es weiter mit dem Feature Die Vögel singen noch in Neve Uhr. Ein akustisches Wirklichkeitsbild über das Leben in einem israelischen Grenzkibbutz.